Radio 1. Hörbar Brust.
Wenn ich ein Video poste und mich gegen eine bestimmte Partei stelle und sage, dass das Gedankengut nicht meinen Werten entspricht, dann kriege ich Zuspruch, dann erreiche ich damit vielleicht eine halbe Million Menschen. Und dann habe ich Politik gemacht. Dafür brauche ich nicht in irgendeiner Partei sein eigentlich.
Hallo, herzlich willkommen zur Hörbar Brust, einer Radiosendung und einem Podcast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie uns streamen. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit mir gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine: Du kannst dir nicht vorstellen, was mir gestern passiert ist. Ich brauchte einen neuen Reisepass, bin dann zum Bezirksamt und... Hörst du mir eigentlich noch zu? Nein, niemand hört jemandem zu, der sich wütend und erschöpft über Behörden und Beamtenwahnsinn ereifert. Langweilig, wissen wir, selbst schon tausendmal erlebt. Aus dem Leben und Wirken auf dem Amt, aus Klischees, Vorurteilen und Erfahrungen hat unser heutiger Gast Tülin Sezgin die höchst erfolgreiche Figur Conny from the Block erschaffen. Wie ein lustiger Dr. Frankenstein. Jetzt ist Conny da und hat ein Eigenleben entwickelt, über das sich Hunderttausende in den sozialen Medien täglich freuen. Ein Buch und ausverkaufte Lesungen gibt es, ein Bühnenprogramm und eben jene kluge und lustige Tülin Sezgin, die als Beamtin im gehobenen Dienst tausende von Situationen erlebte, die sie nun, sehr liebenswert im Übrigen, als Conny und 12 weitere Charaktere persifliert. Ihr geht es dabei nicht darum, ausgereizte Pointen aufzuwärmen. Er möchte die gebürtige Neuköllnerin die Welt ein bisschen retten und hat da durchaus ein paar Ideen.
Hallo, herzlich willkommen, wie schön.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie lange ist es her, dass ich Kontakt zu dir aufgenommen habe? Weißt du das ungefähr?
Also über ein Jahr, glaube ich.
Wahrscheinlich sogar noch länger.
Sogar noch länger, glaube ich. Mhm. Du hast mir als eine der ersten prominenten Persönlichkeiten, sage ich jetzt einfach mal, hast du mir geschrieben und meintest: Kind, pass auf, wenn du Hilfe brauchst.
Kind habe ich ganz bestimmt nicht geschrieben. Oder wenn, nein, ich habe hoffentlich nicht Kind geschrieben.
Nein, du hast nicht Kind geschrieben.
Ich bin auf dich gestoßen auf Instagram, wie viele andere auch, und sah schon, da gab es schon eine große Fangemeinde. Und ich habe einfach nur, nicht Tag für Tag, aber mehrmals pro Woche dann wahrscheinlich doch gesehen, was du da für einen Output lieferst. Und das Besondere daran ist, also Satire und Kabarett, wir werden da ja sicherlich nachher noch drüber sprechen, hat oft sowas Hämisches und sowas Zynisches und eigentlich auch schon manchmal sowas Bürokratisches, habe ich fast so den Eindruck, wenn es auf eine gewisse Art und Weise gemacht wird. Und du hast das irgendwie verstanden, da so einen eigenen Stil zu entwickeln, der was damit zu tun hat, dass du eigentlich aus dem richtigen Leben kommst, ne? Dein richtiges Leben fand statt bis jetzt und jetzt machst du dich auf einen neuen Weg und darüber musst du uns ein bisschen erzählen.
Ja, gerne.
Wenn es denn geht, wenn du gleich noch sprechen kannst, denn ich habe dir eben einen Kaffee gemacht, wie ich all meinen Gästen natürlich vorher einen Kaffee mache, und ich mache das mit so einer Mischung aus so einem Haselnussdrink und Cashew. Das ist total lecker und schäumt auch, und als es fertig war, habe ich gesagt, sag mal, du hast jetzt aber nicht irgendeine Nussallergie, oder? Und du sagtest, und ich hab gedacht, naja, sie ist halt Comedian durch und durch, doch Haselnuss. Und ich so, oh.
Ich habe auch einen Schluck getrunken, aber es geht noch. Noch ist nichts angeschwollen. Ich kann noch atmen. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich ihn einfach weggekippt, ne? Ist auch geil, wie ich einfach eine Haselnussallergie habe und die einfach ignoriere.
Ja, aber die Frage ist ja auch, was macht man denn? Viele Leute haben eine Haselnussallergie, aber man hat es ja nicht auf dem T-Shirt oder auf der Stirn oder so. Ist es dir denn schon passiert, dass du einen Kuchen gegessen hast und angeschwollen bist?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe so eine Kreuzallergie. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, Erle und dies und das, irgendwas. Und Haselnuss ist da mit drin in dem Ganzen. Und wenn ich frische Haselnüsse, also nicht frische, aber halt, ne, so in Form von Nuss, im Ganzen. So esse, dann schwillt so ein bisschen der Gaumen an, es kratzt, aber ich hatte noch keinen anaphylaktischen Schock.
Und dann siehst du, ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich wie so ein Insta-Filter.
Dann sehe ich aus wie so. Ohne Filter. Wie Conny.
Wenn ich jetzt von deinen verschiedenen Leben spreche oder gesprochen habe, dann ist gemeint einmal so das, was man so macht als Ausbildung. Du hast im Eventbereich gearbeitet, in der Dienstleistungsbranche. Und du bist ein fleißiger Mensch.
Ja, leider. Leider.
Warum ist das, warum sagst du leider?
Weil es halt auch anstrengend ist, ne? Also ich stagniere eigentlich nie. Das ist auf der einen Seite schön, weil ich sehr, sehr viel mitnehme und sehr, sehr viel ausprobiere. Eigentlich immer so ins kalte Wasser springe, das war schon immer so. Aber es ist halt auch dieses genügsam sein und sagen, okay, so wie es ist, wie es gerade ist, so kann es eigentlich bleiben. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Also ich bin immer auf der Suche. Das ist einerseits ganz toll, weil es mich selbst halt bereichert, aber andererseits denke ich mir manchmal, oh Mann, warum bist du nicht jemand, der einfach auch Routine liebt? Na, ich bewundere, also meine Freundin zum Beispiel, die arbeitet seit 10 Jahren in dem gleichen Job und die macht jeden Tag das Gleiche und die ist so erfüllt. Und ich denke die ganze, oh, ich würde durchdrehen, ne? Aber das gibt einem natürlich auch so eine gewisse Ruhe oder es strahlt auf mich eine gewisse Ruhe aus. Ich kann es leider nicht. Nee.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann es sich nicht aussuchen. Nee. Also du würdest da sehr unruhig werden wahrscheinlich. Und du hast ja auch deine eigenen Erfahrungen schon gemacht in so einer Art Routine. Davon profitieren wir als diejenigen, die sich von dir unterhalten lassen. Davon profitiert aber auch der Apparat und die Bürokratie an sich. Denn abgesehen davon, dass du das Ganze zu deinem Comedy-Thema gemacht hast, bist du auch jemand, der sehr konstruktiv Verbesserungsvorschläge macht. Und ich hoffe, das ist so, da musst du auch noch ein bisschen von erzählen, das wird auch hoffentlich angenommen und gehört. Ne? Denn
ich glaube schon, also mir folgen ja wirklich inzwischen sehr, sehr viele Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung, ob es jetzt Behörden sind, ob es PolitikerInnen sind, ob es Führungskräfte sind, die irgendwie was zu sagen haben. Ich weiß nicht, ich kann nicht sehen, inwiefern was umgesetzt wird. Das ist halt bei dem, in Anführungszeichen, Influencer-Ding immer so ein bisschen schwierig. Man beeinflusst die Menschen, man kann aber nicht nachvollziehen oder nachweisen, was jetzt genau passiert ist. Ich glaube, es hat schon ganz viel in den Köpfen verändert, unterbewusst, automatisch, weil ich ja auch den Spiegel vorhalte, ohne dabei sie zu doll
zu stellen. Ja, genau. Finde ich auch.
Genau, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ach, ihr seid so blöd, ihr seid so doof, wir mögen euch alle nicht, sondern es ist schon eine liebevolle Kritik. Was passiert ist auf jeden Fall, ist, dass Behörden zum Beispiel jetzt so ein bisschen Werbung auch schalten in den sozialen Medien, was halt auch schon echt wichtig ist und auch funktioniert.
Darüber sprechen wir gleich. Mhm. Genau. Jetzt fangen wir erstmal an mit deiner Musikliste und da habe ich etwas an den Anfang gestellt. Das, was mit deiner Bühnenpräsenz zu tun hat, denn du hast dich sehr, sehr lange, warst du einfach die Figuren, die du da kreiert hast, die eher zufällig geboren wurden. Lass uns das noch nicht vorwegnehmen. Wir hören David Guetta featuring Sia mit Titanium. Tülin Sezgin ist heute hier zu Gast, auch vielen bekannt als Conny from the Block. Fühlst du dich wohl oder ist es für dich noch wie so ein neues Paar Schuhe, wenn du als Comedian bezeichnet wirst?
Ja, total. Also ich bin auch so ein bisschen, dass ich denke, oh Gott, nein, sagt nicht Comedian, ich bin da noch gar nicht so richtig professionell. Also ich glaube immer, das ist auch so ein Irrglaube, glaube ich, den ich so mit mir durchs Leben trage, dass man sich so was verdienen muss immer erst. Also ich glaube immer, man muss sich alles verdienen durch Leistung. Ne? Also so bin ich groß geworden, so bin ich durchs Leben gegangen. Und auch hier merke ich die ganze Zeit und dachte ich so mal, ach ja, aber ich bin ja eigentlich keine richtige Künstlerin. Dabei bin ich es eigentlich. Ich kann man schon so sagen, ne?
Du bist extrem erfolgreich mit dem, was du machst. Und du hast auch bei den anderen Sachen, die du davor gemacht hast, warst du sehr erfolgreich. Es ist halt dieser Perfektionismus offenbar oder diese Anspruchshaltung, die du hast. Wie du vorhin sagtest, Genügsamkeit ist nicht das, was da in dir ist.
Genau, genau. Es ist auch, glaube ich, ist auch ein Stück weit Unsicherheit vielleicht einfach.
Warum?
Um Erwartungen zu erfüllen. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen so drüber gesprochen, ne? Ich bin jetzt natürlich.
Bevor die Sendung losging.
Genau. dass man das, also man hat es ja in jedem Job, ne, dass man irgendwie irgendeine Erwartung erfüllen möchte. So, und jetzt ist es aber so, jetzt stehe ich irgendwie auf der großen Bühne und so viele Menschen, wo ich weiß, die lachen dadurch, denen geht's besser dadurch, die freuen sich, die kaufen sich Tickets, die kaufen mein Buch. Und das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung dahinter und auch mir selbst gegenüber, immer zu denken, okay, du musst halt abliefern, wie lange bist du noch lustig? Ne? Diese kritischen Fragen, die man im Kopf halt hat. Und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Dimension.
Naja, klar, solange du das freiwillig gemacht hast, also diese ganzen Figuren in diesem Conniversum, wie du es genannt hast, sind damals aus so einer Spielerei entstanden. Ne? Also genau. Eine Insta, also die meisten, denke ich mal, wissen, was gemeint ist, wenn wir von Insta-Filtern sprechen. Aber kannst du erklären den Leuten, die mit Instagram nichts zu tun haben, worum es sich dabei handelt?
Also es ist quasi eine App, soziale Medien-App, wo sich verschiedenste Menschen, alle Menschen eigentlich miteinander verknüpfen können durch Bilder, Videos.
Ach so, entschuldige, Texte. Ich meine jetzt die Filter an sich, dass du die Filter
erklärst. Ich muss Instagram erklären. Das Internet.
Klar. Aber du hast es super gemacht.
Oder?
Sofort geliefert.
Ich dachte, das ist aus dem Amt noch.
Aber dafür viel zu verständlich erklärt. Nee, stimmt. Irgendwas stimmt nicht.
Also die Filter sind, eine Form von künstlicher Intelligenz eigentlich, die mit der Kamera spielt. Also man hält sich die Kamera vors Gesicht und der Filter verzerrt das Gesicht dann in die verschiedenste Form. Und teilweise so, dass es wirklich aussieht wie eine andere Person.
Ja. Oder wie ein Tier. Oder auch die Sprache ist eine andere unter Umständen. Also die Stimme klingt anders, nicht die Sprache, aber die Stimme klingt anders und so weiter. Und es gibt jetzt kaum Menschen, die nicht lachen müssen bei bestimmten Sachen. Es ist einfach, in der Regel ist es wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Gespenstisch.
Ja.
Total gespenstisch, aber sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Und daraus hast du eben diese Figuren auf dem Amt kreiert, also Kolleginnen, das bist alles du.
Ja.
Man sieht an den Klamotten, du hast jedes Mal ein anderes Gesicht, unglaublich viel Lustigkeit, Herzlichkeit, Fürchterlichkeit, Klischee. Es ist zauberhaft und extrem unterhaltsam. Und viele deiner Fans, der Leute, die auch kommen in deine Programme, sind die angesprochen sind im Grunde.
Das ist das Lustigste an dem Ganzen und auch das, also für mich der größte Erfolg eigentlich.
Ist das Petra, die aussieht wie so ein Hammerhai so ein bisschen?
Oh Gott. Oh Gott, ja, Petra ist ein Hammerhai, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt.
Aber die geht durch einen Stimmverzerrer, glaube ich, ne, weil die ganz tief spricht.
Oder Petra kann ich auch sofort machen, das bin auch Ecke. Und wenn du willst, können wir mal ein bisschen atmen zusammen, Betty. Ich habe ja gehört, du bist ja auch sehr spirituell unterwegs, wa? Ich bin auch Petra. Kann ich auch. Ja, Petra ist...
Also ich weiß nicht, wie es für Sie als Zuhörerin und Zuhörer ist, wenn Sie die Figuren nicht kennen. All diejenigen, die es jemals gesehen haben, haben sofort diese... Du hast denen so eine Existenz geschenkt, so ein Eigenleben. Und vor allen Dingen, was auch sehr schön ist, dass man merkt, dass du die echt noch, du amüsierst dich selbst noch drüber, ja? Du hast sie selbst wirklich noch gern. Oh, okay, das war jetzt so eine Art Vorgeschmack. Wolltest du gerade noch was sagen? Du atmest so an.
Ich wollte noch die Frage beantworten, wer meine Lieblingsfigur ist.
Ach so, ja, natürlich.
Ich glaube, es ist aktuell wirklich Melissa. Melissa Chanice.
Oh, die Praktikantin. Dann musst du jetzt, weißt du, was mich an der so ein bisschen schockt? Als ich neulich in einem Drogeriemarkt war, gab es ein Mädchen, das neben mir stand und wirklich so sprach. Gibst du uns eine kurze Kostprobe bitte? Sprich, bitte. Sprich.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich bin jetzt hier gerade bei Frau Rust im Podcast und ich glaube, ich bin einfach berühmt jetzt. Ich weiß nicht, man hält mich immer für richtig krass dumm, aber eigentlich bin ich übertrieben schlau. Also auch bei Melissa muss ich sagen, warum ich sie so liebe ist, also es ist eigentlich mit allen Charakteren so. Es hat immer angefangen mit einem Schock. Die Leute denken, um Gottes Willen, was ist das denn für eine? Egal, mit wem ich beginne, immer. Bei Doris war es so, bei Gisela war es so, bei Petra war es so und bei ihr extrem. Und dann verfeinere ich die Figur und dann mache ich sie liebevoll. Irgendwann kommen dann Seiten raus, wo man denkt, und jetzt ist Melissa hat so eine Attitude bekommen oder die ZuschauerInnen sagen halt immer wieder, boah, die ist halt einfach so geradeaus. Sie sagt einfach, was sie denkt. Und durch ihren Dialekt, nicht der, es ist ein Soziolekt eigentlich, ne, unterstellt man ihr aber irgendwie eine gewisse fehlende Intelligenz oder die kann sich nicht richtig artikulieren. Dabei ist sie überhaupt nicht doof. Und ich glaube, das ist das, was mir so Spaß macht, okay, an den Figuren, das zu zeigen. Mhm. Und Melissa ist halt auch ein bisschen Berlin-Neukölln auch. Bin ich ja auch. Muss ich jetzt mal zugeben hier. Bin ich einfach.
Na, du liebst Neukölln. Aber was, das stimmt. Jetzt, während du es so erklärst, du skizzierst die Person, dann führst du uns näher ran. Also du deckst immer mehr Schichten auf. Aber genau. Aber es ist im Grunde wie so ein, was ist denn nochmal? Was hat denn so viele Schichten? Es gibt diesen, ist das kalter Hase, toter Hase, toter Hund, kalter Hund? Kalter Hund heißt es. Ich musste mich ein bisschen ranrobben, gedanklich. Das sind so verschiedene Schichten. Also gerade wenn man denkt, jetzt weiß man, wie sie ist, dann kommt wieder sowas, wo man denkt, wie so ein Katapult. Und dann kommt aber erneut eine Schicht, die einen tiefer führt. Also das beherrschst du sehr gut. Also die Psychologie, hast du mal eine Zeit lang überlegt, ob du Psychologie studierst?
Ich habe früher wirklich oft darüber nachgedacht, weil ich es sehr, sehr liebe, Menschen zu beobachten und ihnen eine Geschichte zuzuschreiben. Mhm. Also das mache ich auch in der Bahn immer wieder. Das hört sich jetzt sehr verrückt an, dass ich beobachte
Menschen. Das machen, glaube ich, ziemlich viele Leute.
Das machen wir, glaube ich, alle irgendwie. Und dann, also auch, ob es die Schuhe dann sind oder die Art und Weise, wie sie guckt, wie sie sich mit anderen unterhält. Und dann denke ich mir halt immer eine Lebensgeschichte aus. Also wie wohnt sie? Finde ich auch ganz spannend. Wie wohnt jemand?
Ja, super spannend.
Ne? Wie ist jemand? Wo arbeitet die Person und so? Und was, glaube ich, das mit dem, was ich mit der Kunst mache oder mit den Figuren mache, ist, glaube ich, das, was man im wahren Leben ja auch immer macht. Also je näher man eine Person kennenlernt, umso mehr Schichten decken sich halt auf. Und irgendwann ist da auf jeden Fall, bei jedem Menschen, irgendeine verletzliche, irgendeine liebevolle Seite, irgendeine sympathische Seite, irgendeine Parallele zu einem selbst, bei jedem Menschen, das behaupte ich jetzt einfach mal, bei jedem. Und das ist, glaube ich, das, was die Person oder die Figuren auch so liebevoll macht.
Dann geh mal davon aus, liebe Thylin, dass wir jetzt auch deine Schichten langsam so ein bisschen kennenlernen, deine Sedimente so ein bisschen betrachten. Und damit geht's direkt in deine Jugend. Für welche Zeit steht Sabrina Setlur und der Song Du liebst mich nicht?
Oh Gott.
Wie alt bist du?
Ich glaube, ich bin 12, 13. Bin mit meinem Bruder, der 11 Jahre älter ist, in seinem Zimmer. Da bin ich sogar 11, glaube ich. Ja, ich bin in dem Frühpubertär. Und mein Bruder hat die CD von Sabrina Setlur mit Du liebst mich nicht. Und ich kann es komplett auswendig. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe, aber den Song kann ich von Anfang bis Ende mitrappen. Und ich weiß nicht, das war so eine, ich sah auch so ein bisschen so aus wie sie. Die hat auch diese dünnen Augenbrauen aus dieser Zeit. Und ich weiß nicht, fühl's total.
Ja, lange nicht gehört, Schwester S. zu Besuch. Naja, doch,
irgendwo schon.
Zu Gast ist heute, wie manche sagen, die berühmteste Beamtin Deutschlands. Aber das stimmt ja nicht, du bist ja Ex. Du bist Ex-Beamtin. Du hast dich so ein bisschen auf Eis legen lassen. Du könntest zurück, ne? Und wer weiß, vielleicht tust du das auch, wenn deine Mission erfüllt ist. Oder du einfach merkst, dass das Leben da draußen... Du bist so ein bisschen wie so ein Astronaut gerade, ne? Ja. Der da jetzt so, du hängst da noch an dieser Schnur und du guckst dir das jetzt gerade an. Aber es verunsichert dich auch ein bisschen.
Mhm. Also ich habe mich richtig entlassen lassen. Ich war Beamtin auf Lebenszeit und das macht man natürlich per Antrag auch. Und ich könnte mich erneut bewerben, dann aber eher als Tarifbeschäftigte. Also dann nochmal verbeamten lassen und so weiter. Ich glaube, dann bin ich fast ein bisschen zu alt schon für. Man braucht ja eine gewisse Zahl an eine gewisse Anzahl an Jahren, um quasi Pensionsansprüche zu haben. Mhm. Ich könnte wieder zurück, vielleicht mache ich das auch, das habe ich mir wirklich komplett offen gelassen.
Super, dass es diese Möglichkeit gibt.
Genau, in den Tag hinein so ein bisschen. Und das verunsichert aber natürlich auch, weil ich jetzt einfach komplett das Gegenteil mache von dem davor. Und ich kann halt nichts mehr planen. Und ich konnte vorher die nächsten 30 Jahre planen und sagen, so und so viel verdienst du dann bist du an dem und dem Punkt, hast die Sicherheit, nie den Job zu verlieren und von dieser Sicherheit in diese komplette Unsicherheit des Kreativseins ist ja nochmal was ganz anderes und das klar, natürlich verunsichert das auch. Also ich denke manchmal auch, oh Gott, kann ich jetzt wirklich Urlaub machen auch? Mache ich Urlaub? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich mache ich nie Urlaub.
Ja, und das ist genau, ich glaube, das ist auch eine Sache, die, wo es interessant ist, solltest du wieder zurückgehen oder solltest du dieser Adapter bleiben? Was ich mir am allermeisten wünschen würde, dass du auch die Freude daran behältst, Menschen, die, wie du es vorhin gesagt hast, Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen, Behörden zu beraten, weil du dieses Insiderwissen hast. Du wirst feststellen, wie es ist als Freiberuflerin. Also ich wundere mich manchmal, wie viele Selbstständige es noch gibt, weil es unglaublich viele Hürden gibt und dieses Risiko so unfassbar groß ist und du nicht aufgefangen wirst und es auch wirklich wenig Hilfen gibt, es so viele Risiken gibt und das wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen erleben und da möglicherweise auch die ein oder andere Idee haben oder einen Verbesserungsvorschlag, ob der nun auf fruchtbaren Boden fällt oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, meinst du für Behörden ein paar Ideen oder generell für diese? Für die?
Ja, ich weiß nicht, Ideen, die möglicherweise diese, ich will jetzt dieses Wort, dieses große Wort Bürokratie nicht schon reinbringen, aber es geht ja eigentlich gar nicht ohne. Ne? Also wenn man einfach merkt, daran scheitert es, weil du bräuchtest jetzt die Zeit, ein 50-seitiges Formular auszufüllen mit Sachen und du wüsstest, die Antwort kommt frühestens in 3 Monaten, wenn überhaupt. Das sind so Sachen, die lähmen ja auch Initiativen.
Ja,
ne?
Also, ja, total. Und also was am meisten lähmt, sind doch wirklich auch die Menschen, die werden eigentlich am meisten gelähmt, die auf den Behörden arbeiten. Und das finde ich am traurigsten. Und das ist so mit einer meiner intrinsischen Motivationen, sage ich jetzt mal, so dieses Sprachrohr zu bleiben, weil die sich mir so sehr öffnen, so sehr in ganz Deutschland, in allen möglichen Verwaltungsebenen, ob es Führungskräfte sind, ob es SachbearbeiterInnen sind, weil sie wissen, dass ich aus den eigenen Reihen hervorgetreten bin und jemand bin, der es eigentlich gut meint, mit ganz viel Satire und ja, und auch ein bisschen Kritik, aber der wirklich was verändern will und da kommen so viele konstruktive Sachen zusammen, die halt ins Leere laufen. Die kommen bei mir an und ich denke mir ganz, oh Gott, Leute, was mache ich denn? Ich bin ein Mensch, wie soll ich das stemmen? Und da hatte ich irgendwie den Podcast, wo ich mit denen gesprochen habe. Das habe ich jetzt aber auch pausiert, weil die Menschen nur bis zu einer bestimmten Grenze in der Öffentlichkeit über das Behördenleben
natürlich
reden.
Natürlich, dürfen sie ja auch, genau.
Genau. Mhm. Und da, weiß nicht, ich sage das immer wieder, habe ich ja letztens auch irgendwo in einem anderen Format gesagt, ich möchte gern Domian der Behörden werden, wo man nachts anruft und sagt, hallo. Also das ist, man denkt immer, es ist, ach, so ein Bürgeramt, Ordnungsamt, mein Gott, Beamte, was sollen die groß erzählen? Das sind halt wirklich Menschen in Jobs und in Positionen, die wirklich lebenswichtige Entscheidungen für Bürgerinnen und Bürger treffen. Ne? Und das ist nicht nur irgendwie, ob man den Stellplatz da bekommt oder die Einfahrt bauen darf.
Jugendamt beispielsweise, genau, solche Sachen. Ne?
Genau, da sind Menschen, die müssen Kinder aus Familien holen, Kinderschutz. Da sind Menschen, die entscheiden, darfst du in diesem Land bleiben oder nicht? Darfst du hier arbeiten oder nicht? Wirst du vielleicht abgeschoben oder nicht? Da sind Menschen, die entscheiden, weiß ich nicht, bekommst du Sozialhilfe oder nicht? Kannst du überleben? Bekommst du eine Unterstützung vom Staat? Das sind wirklich so echt krasse Entscheidungen und da müssen wir echt ein bisschen mehr auf die Menschen gucken, auch mit denen reden und deswegen, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Ich gehe nicht zurück aufs Amt, glaube ich nicht, da kann ich viel weniger bewirken, viel weniger.
Ja, es klingt so, während du sagst, glaube ich auch, wenn du weiterhin gehört wirst und das wird wahrscheinlich mehr werden, das kann eben sein, wie du schon angedeutet hast, dass du dich davon eher ein bisschen überfordert fühlst oder so, vielleicht findest du ja so einen Weg, keine Ahnung, als Speaker sozusagen, auch wie so eine Übersetzungssoftware zu dienen. Mhm. Also die Idee der Bürokratie war ja ursprünglich mal eine ganz gute, ne? die Gleichheit der Bürger in sich trägt. Und wir wissen natürlich, dass die Leute, die einem da gegenüber sitzen auf dem Amt, alle Menschen müssen zum Amt, ne? Unser Lebensanfang wird auf dem Amt besiegelt und unser Lebensende im Grunde auch und dazwischen ja so irre viel. Da sind natürlich auch genau wie unter Schustern und Zahnärztinnen und Blumenverkäuferinnen auch unangenehme Menschen, die ihre Arbeit hassen und die andere Menschen hassen und die es anderen schwerer machen. Aber es sind ja auch ganz viele Leute, die wirklich freundlich sind und immer noch so eine Art Idealismus in sich tragen.
Ja.
Also ich habe auch schon irre viele positive Erfahrungen gemacht.
Ich auch und ich bin jetzt auch ganz viel in Kontakt mit allen, ob es jetzt irgendwie über das Internet ist oder wenn die zu meinen Shows kommen und das sind so viele, ich will nicht sagen unbedingt junge, das spielt gar nicht, das Alter ist gar nicht wichtig in dem Thema, sondern wirklich so viele motivierte Menschen, die halt wirklich noch das große Ganze dahinter sehen, die sagen, ich mach was für die Gesellschaft. Also ich bin nicht irgendwie hier in einem Job, wo ich dafür arbeite, dass das Unternehmen erfolgreicher wird und ich meine Zahlen abliefere, sondern ich sehe schon noch, dass ich, weiß ich nicht, in meinem Bezirk der und der Bäckereifachverkäuferin jetzt helfe. Mit meiner Arbeit sorge ich dafür, dass sie weiterarbeiten kann. Das sind so, also das ist schon, ist schon wichtig und auch, die sind da. Aber was ich schade finde, ist, dass sie halt sehr, sehr oft verprellt werden, sehr oft gegen Wände laufen mit ihren Ideen.
Weil sie selbst nicht weiterkommen.
Weil sie selbst irgendwo immer ausgebremst werden. Also es kommt irgendwann immer, spätestens irgendwann ein Punkt, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ob es die Führungskraft ist, die einen vielleicht nicht fördert, ob es irgendein Gesetz ist, was sagt, oh, das können wir nicht machen, das haben wir schon immer so gemacht, das wird nicht geändert. Was Bürokratisches, ne? Das ist ja mit Gesetzen genauso. Das passiert immer wieder, ob es ein Kollegium ist, was einen runterholt. Also es hat bei mir ähnlich angefangen. Also ich spreche auch aus eigener Erfahrung, dass ich irgendwie da reingestolpert bin in diese Behörde und dachte, oh, ja, hier kann ich wirklich richtig was reißen, hier kann ich was verändern und ich habe so viele Ideen dabei aus der freien Wirtschaft und ich habe das schon gemacht und ich habe extra nochmal studiert und hier bin ich. Und dann war wirklich so in der ersten Woche oder so meine erste Begegnung, die mich dann auf den Boden geholt hat, so von wegen, nee, das machen wir jetzt nicht, also nee, weil das macht ja auch mehr Arbeit. Und ich dachte, hä? Aber ich mache doch die Mehrarbeit freiwillig, ich bin doch da jetzt. Nee, und es ist immer, also viel Scheu vor Veränderung auch. Die ist echt da. Nicht überall, aber vermehrt.
Mhm. Okay, wir landen da gleich wieder, aber erstmal müssen wir jetzt nach Neukölln. Und bevor wir nach Neukölln gehen, hören wir uns Tarkan an mit, wie spreche ich es richtig aus, Simarik?
Schmarik.
Schmarik. Und was heißt das?
Oh, Schmarik ist so eine verzogene, verwöhnte, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Lady, die so ein bisschen, ich weiß, spielerisch, spielerisch so ein bisschen, aber auch verzogen und sehr verwöhnt. Verwöhnte Göre, würde ich fast sagen, aber positiv, also nicht abwertend gemeint.
Und wofür steht dieser Song in deinem Leben?
Der steht eigentlich für meine Assoziation davon, woran denken deutsche Menschen als erstes, wenn sie an türkische Musik denken, da denken sie an Tarkan. Das ist das, was ich wirklich, also wenn ich irgendwo auf einer deutschen Party bin und türkische Musik spielen würde, würde ich einfach immer Tarkan anmachen, weil das kennt auch jeder.
Das heißt, es ist also gar nicht dein Song, sondern es ist um die Ecke gedacht.
Das ist unser Song. Unser Dance verbindet.
Tülin Sezgin ist heute hier zu Gast, vielen oder den meisten auch bekannt als Conny from the Block. Sie ist Comedian, ich sage es vorsichtig und ein bisschen leiser, aber das bist du. Und du bist eben auch jemand, der als Eventmanagerin gearbeitet hat und die sehr lange als Recruiterin für Behörden gearbeitet hat. Das heißt, du hast die Leute rangezogen in den Apparat. Du hast zugesehen, dass Menschen Lust haben, sich verbeamten zu lassen, aber auch nicht jeder ist ja Beamter, der in Behörden arbeitet, ne?
Genau, also sind nicht alles Verbeamtete, sondern knapp die Hälfte eigentlich nur. Die andere Hälfte sind Angestellte, Tarifbeschäftigte. Mhm. Und ich war Recruiterin für Nachwuchskräfte, also für Auszubildende, PraktikantInnen, für Dualstudierende. Und
interessanterweise bist du es jetzt wieder.
Schon wieder.
Das ist doch aber gut.
Oder immer noch. Ja, es ist irre. Ich musste mich entlassen lassen. Es ging gar nicht anders. Es hat alles dahin geführt, dass ich gar nicht unbedingt nur für Comedy, sondern auch für das, was ich beruflich vorher gemacht habe, raus da musste, damit ich es weitermachen kann.
Da gehen wir jetzt hin. Dein Leben begann, ich weiß nicht wann, ich weiß, dass du Mitte 30 bist ungefähr.
36.
Es begann in Neukölln.
Ja.
Du bist gebürtige Neuköllnerin. Deine Eltern kommen gebürtig aus der Türkei, vor 50 Jahren wahrscheinlich, genau. Die erste Generation, genau. Oder zweite Generation, erste Generation, ne?
Ja, ja, genau.
Bist du dann die dritte Generation oder bist du die zweite?
Eigentlich bin ich so zeitlich gesehen, glaube ich, die dritte, aber von meinen Eltern aus gesehen bin ich die zweite, weil meine Eltern sind nur ein bisschen älter. Das sind ja bei anderen, so in meinem Alter, sind eher die Großeltern, die das zum ersten, die nach Deutschland gekommen sind.
Stimmt, okay.
Genau.
Dein Bruder war schon da, wie du sagst, 11 Jahre älter.
Genau, genau. Mein Bruder ist aber auch in Deutschland geboren. Mhm. Also meine Eltern sind in den Anfang der 70er gekommen und nicht nach Berlin, sondern nach Oberfranken.
Warum? Gab es da Verwandte?
Nee, mein Vater hat studiert in Deutschland, in Hof, an der Uni.
Was hat er studiert?
Textilingenieurwesen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das war ein Studiengang. Also der nimmt so ein Stück Stoff in die Hand und weiß, mit welchem Gewicht welcher Knoten des Fadens auf welchem liegt und so ein Kram. Also der hat dann in der Weberei gearbeitet als Ingenieur. Und meine Mutter ist Schneiderin und hat sein Studium finanziert. Und so haben die in Deutschland angefangen und sind dann, Gott sei Dank, 10 Jahre später nach Berlin gegangen. Und da bin ich dann auf die Welt gekommen.
Okay, in Neukölln.
In Neukölln, in Berlin-Neukölln. Und das ist wirklich, also ich mag dieses Wort eigentlich nicht so, Heimat. Ist mir immer ein bisschen komisch, wenn ich es ausspreche. Aber ich glaube, Neukölln ist wirklich Heimat. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo ich sage, okay, da muss ich gar nicht erklären. Da muss ich wirklich überhaupt nicht, da wird nicht gefragt, wo du wirklich herkommst. Auch in der Türkei ist man ja, wenn ich in der Türkei bin, bin ich auch fremd. Da wird dann gleich irgendwie angemerkt, ach, das ist so eine Deutschländerin. Die spricht so schlecht Türkisch. Das hört man raus. Hier in Deutschland ist es ja klar immer dieses, okay, woher kommen sie denn wirklich? Sie haben irgendeine andere Wurzeln und so. Und in Neukölln muss ich mich nicht erklären. Gar nicht. Musste ich noch nie. Und deswegen ist es für mich Heimat.
Mhm. Glaubst du denn, es ist wichtig, also wenn du es ungern sagst, warum sagst du es überhaupt? Glaubst du, es gehört dazu, dass man als Mensch eine Heimat benennen kann?
Also es fragt sich halt, also ich glaube, wir müssen anfangen, wie man es definiert. Was ist denn, was
wie
ist Heimat?
Wie definierst du es?
Ich glaube, das ist schon, hört sich jetzt wirklich sehr
ist egal,
flach
an,
aber es ist schon, wo das Herz einfach, wo ich mir nicht erklären muss, wo das Herz hängt. Und das hängt ja bei mir an mehreren Orten. Mit vielen Stücken, also ich bin auch wirklich, also wenn ich in der Türkei bin, denke ich auch mal, komisch, eigentlich gehörst du auch irgendwie ein bisschen hierher, aber eigentlich auch gar nicht.
Wo in der Türkei?
Also meine Eltern kommen aus Konya, das ist Zentralanatolien.
Ach, wie lustig, dass du dann Konya?
Konya.
Aber das hat damit nichts zu tun.
Hat nichts damit zu tun. Hat nichts damit zu tun. Die kommen aus Konya ursprünglich. Es ist so ganz komisch. Sobald ich in der Türkei bin, habe ich so das Gefühl, irgendwie, dein Körper gehört schon irgendwie auch hierher. Also brauchst viel mehr Sonne eigentlich. Und eigentlich ist es auch die Mentalität eher der Leute, die Art und Weise, der Umgang miteinander, wie man so ist.
Wie ist man denn so?
Man ist sehr dramatisch. Dramatisch, theatralisch, leidenschaftlich. Ich bin super theatralisch. Ich bin richtig Drama Queen. Ja, total. Ich leide richtig doll, wenn ich leide. Ich freue mich richtig irre. Wenn ich tanze, dann tanze ich wie eine Irre. Wenn ich singe, dann, also es ist immer alles sehr, ich finde, das Deutsche ist schon sehr, sehr gesittet alles.
Kann man das denn überhaupt so sagen? Weil ich habe gerade überlegt, bei mir würde man vielleicht sagen, jetzt steigert, du musst dich nicht immer so reinsteigern. Es kommt doch immer auf den Menschen auch an. Also ich kenne ganz viele Leute, die, wenn sie sich freuen, extrem freuen. Ja. Also es ist, du würdest dich, glaube ich, auch, also dieses Pauschale ist so komisch und doch trifft es dir dann wieder oft genug zu, ne?
Ja, es ist schon sehr pauschalisiert, was ich gerade sage. Es ist so, als würde ich jetzt sagen, jeder Türke ist sehr dramatisch oder sehr, es gibt auch total.
Aber es gibt ja einen Hang, wie du sagst. Es ist so ähnlich wie mit diesen Schichten, über die wir gesprochen haben. Einerseits nein, andererseits irgendwie doch. Es ist so widersprüchlich, ne?
Genau. Man will halt auch eigentlich alle Menschen irgendwie in eine Schublade stecken, aber manchmal passt das halt dann doch so ein bisschen. Und ich weiß nicht. Und Heimat ist, glaube ich, das. Ne? Also,
du sagst, es gibt mehrere Ecken. Konya, du hast gesagt Neukölln. Gibt es noch eine Ecke?
Also ist es gar nicht unbedingt Konya, es ist auch Istanbul. Ganz extrem. Ich in Istanbul fühle die Stadt einfach, es tut irre. Und ich habe da, also das ist so absurd, weil ich da nie gelebt habe, es immer nur aus dem Urlaub kenne, habe ich so eine Sehnsucht nach diesen Orten. Also ich habe, wenn ich in Berlin bin, eine Türkei-Sehnsucht, obwohl ich da nie gewohnt habe. Mhm. So eine Wurzelsehnsucht vielleicht, ich weiß es nicht. So eine Vorfahrensehnsucht. Das ist genauso wie wenn ich im Dorf meiner Eltern bin. Überhaupt keinen Draht dazu. keinen großen Kontakt zu irgendwelchen Verwandten. Trotz alledem denke ich, krass, du hast so eine tiefe Verbundenheit. Also als würde so irgendwie so Wurzeln aus mir schlagen, wenn ich da über die Felder laufe.
Ja.
Ja, und dann halt ganz viele Orte mit so Erinnerungen einfach. Also es kann auch zum Beispiel habe ich auch zu Köln so eine Verbindung irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wenn ich in Köln bin, da habe ich so meine ersten Schritte als Conny so auch gemacht, in dieser Medienwelt auch. Da habe ich auch immer eine Verbindung zu. Irgendwie, weiß ich nicht.
Das ist auch ein schöner Start, ja. Weil die Kölner wieder sehr pauschal, aber sehr wohlwollend sind. So habe ich sie, ne? Das ist auch schön, so warm.
Total. Und ich habe das bei den Auftritten auch gemerkt. Es gibt so Städte, da spüre ich das Publikum, da denke ich, das sind alles Freunde.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Mir ist das auch schon passiert und ich habe gedacht, wenn man irgendwo anfängt, dann sollte man dort anfangen, genau. Weil es einem Mut macht und weil einem so viel Wohlwollen und Sympathie entgegenschlägt. Ne?
Ja. Das sind alles auch so Feiermäuse, die dann da stehen und sagen, ja, alles ist toll. Und ich denke, ja, lass uns feiern, Köln.
Bist du denn, oder nee, wie alt warst du, als dir zum ersten Mal sowas gesagt wurde wie, du bist eine sehr lustige Person?
Ich glaube ganz früh, ganz, ganz früh. Ich glaube sogar schon in der Oberschule, in der Grundschule schon, dass ich irgendwie dieser Pausenclown war. Ich musste früher auch in der Grundschule ganz oft vor die Tür, weil ich den Unterricht gestört habe.
Muss man das heute noch eigentlich?
Das
muss
weiß
man noch
ich.
Vor die, darf man überhaupt noch vor die Tür? Wahrscheinlich ist dann so, ich weiß von einer Freundin, die ist Lehrerin, es gibt ja Eltern-WhatsApp-Gruppen.
Oh weia.
Und dann kriegt man wahrscheinlich sofort so eine, sie haben Florian Tiramisu vor die Tür gestellt. So, und das gibt eine Klage.
Oh. Wow, Gott sei Dank gab es keine Eltern-WhatsApp-Gruppen zu meiner Zeit. Das wäre eskaliert, wirklich. Ich musste richtig oft, also ich war sehr gut in der Schule, sehr, sehr gut, überdurchschnittlich gut, würde ich fast sagen, in Neukölln.
Freiwillig oder weil du auch wusstest, das ist ja zum Beispiel häufig so bei Kindern von Menschen, die aus einem anderen Land kommen, dass es heißt, hier, liefere ab, sei gut, eck nicht an, das hat auch so ein bisschen was, manchmal ist es so ein Ehrgeiz und manchmal ist es so ein, du musst jetzt hier gut sein, du wirst besonders beäugt.
Das ist auch ein Thema, was ich mit meiner Therapeutin bespreche sehr oft. Muss ich sagen, ist es bei mir tatsächlich so ein Anerkennung durch Leistung. Nicht Liebe durch Leistung, würde ich nicht sagen. Meine Eltern haben mich schon sehr geliebt. Also ich war ganz liebevoll aufgewachsen. Aber mein Vater hat uns schon immer gesagt, ich habe es mit null Sprachkenntnissen geschafft, hier zu studieren. Sieh zu, Kind, dass du, ne? Und aber der hat das sehr positiv bestärkend immer gemacht. Er hat immer gesagt, du schaffst alles, egal was du willst. Und wenn du Astronautin werden willst, dann wirst du das auch. Du kannst das. Und so bin ich auch durch dieses Leben gelaufen. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Mut, einfach zu sagen, probiere ich einfach mal aus.
Aber so wirkst du auch.
Genau. Hat natürlich trotz alledem auch irgendwie einen Druck erzeugt in einem, glaube ich, als kleines Kind auch, weil ich ja wirklich, ich war so eine Unbeliebte, die dann mit einer 2 geweint hat dann zu Hause, weil ich eine 2 bekommen habe, so richtig schlimm, so ein Strebermädchen, die dann aber das kompensiert hat, glaube ich, diesen großen Leistungsdruck, den ich mir selber auch gemacht habe, durch lustig sein. Und dann habe ich halt den Unterricht gestört, ich habe auch, es gibt ein Zeugnis aus der Grundschule, da steht drin, Thülin spitzt Konflikte durch spitze Bemerkungen weiter an. Und das passt. Und ich dachte, dann habe ich es letztens gelesen, dachte, oh Gott, warst du so unsympathisch? War ich eigentlich nicht, aber ich habe halt schon so eine kleine zynische Art, glaube ich, gehabt und gedacht, ahaha. ja, sie hat das genauso gesagt, Fritz. Zieh nochmal an den Haaren. Anscheinend richtig unsympathisch, oder? Oh, jetzt habe ich richtig ausgepackt hier.
Nee, finde ich gut.
Thülin stört den Unterricht vermehrt. Thülin ist unterfordert, steht in meinen Zeugnissen. Und Thülin spitzt, oder Marc liebt spitze Bemerkungen.
Also finde ich deswegen gut, nicht weil du Konflikte geschürt hast, sondern weil du auspackst hier. Aber auch, ich meine, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer schreibt, Thülin ist unterfordert, dann hat es ja auch ein bisschen was mit ihr oder mit ihm selbst zu tun, oder?
Ja, es gab auch zu meiner Zeit gar nicht so diese große Förderung von, was machen wir denn mit der? Na, also ich habe halt gestört ohne Ende. Und da hätte man halt auch schon merken müssen, okay, ich glaube, die braucht irgendwie anderes Material oder so.
Was hätte man da machen können? Da sind wir ja schon wieder bei der Bürokratie. Es geht ja jetzt, du kannst ja nicht ein Kind rausnehmen und anders behandeln.
Ja, man hätte aber trotzdem individuell fördern können.
Wie
irgendwie.
Denn?
Indem man mir zum Beispiel, weiß ich nicht, zusätzliches Material zur Verfügung stellt, indem man mit mir, indem es irgendwie Klassen gibt, in denen solche Schülerinnen und Schüler sind, indem man mit mir spricht, mit der kein Mensch geredet. Ich wusste, dass ich sehr gut bin und dass ich nerve, die anderen. Aber man hat mir eine Option genannt, das weiß ich noch. Ich sollte die Klasse überspringen und ein sogenanntes Expressabitur machen. Also ab der 5. Klasse aufs Gymnasium. Und meine Eltern, die halt, ja, weiß ich nicht, also die haben sich sehr viel Mühe gegeben und sind auch gebildete Menschen, aber für die war das so, naja, muss jetzt nicht sein. Und ich habe halt gesagt, nee, ich will auf gar keinen Fall aufs Gymnasium, ich habe Angst, die sind alle viel größer als ich und viel älter als ich. Und ich bin halt in der 3. Klasse, wurde darüber debattiert, ob ich ab der 5. aufs Gymnasium gehe. Und für mich war das nein, ich habe einfach Angst gehabt. Und so war das dann einfach, also ich wurde gar nicht
verstehe.
Ne, fähigkeitenmäßig gefördert, sondern halt, ja, bin dann so mitgelaufen. Und es hat auch, dieses Leistungsstarke hat dann auch in der Pubertät aufgehört, direkt mit den ersten Jungsgeschichten in meinem Kopf. Und so dachte, war ich plötzlich wirklich, wurde dann wirklich richtig, richtig so abgedriftet und dann habe ich nur noch ein 3-1er-Abi gemacht und war gar nicht mehr die Gute.
Interessant, dass das richtig dann auch ging, ja.
Ja, das ging dann auch. Ich war dann irgendwann nicht mehr diese Leistungsstarke, sondern bin dann halt einfach pubertär geworden und hatte andere Sachen im Kopf und Musik und MSN-Chats.
Musik ist ein gutes Stichwort. Ich weiß es nicht, die wunderbare Mine. Die war hier auch schon zu Gast. Können Sie übrigens noch nachhören, jederzeit als Podcast. Warum dieses Lied?
Dieses Lied ist gar nicht mal so alt, ist relativ neu.
Das heißt, ich weiß es nicht.
Genau, und dieses Lied hat mich, ich habe es in ihrer Instagram-Story zum ersten Mal gehört, da war es noch gar nicht erschienen, hat sie wirklich nur so eine Passage aus dem Refrain gesungen. Und dieses Lied ist so, weiß ich nicht, das berührt mich sehr, sehr. Weil das mir so das Gefühl gibt, Thülin, du musst nicht immer funktionieren, du kannst nicht immer alles beantworten, du hast auch, ist auch okay, keine Ahnung zu haben, auch wenn dir 250.000 Menschen jeden Tag zugucken bei dem, was du machst und was von dir erwarten. Und das ist so, komm, fahr mal einen Gang runter. Und ich liebe das Lied, ich liebe das wirklich rauf und runter und ich liebe Mine als Künstlerin auch sehr.
Ich auch.
Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser
wird. Radio 1. Hörbar Brust.
Thülin Sezgin ist hier. Sie kennen sie vielleicht als Connie from the Block oder als Doris.
Hello Moses. Ja, ich bin hier.
Oh, schön, danke. Dann muss ich jetzt noch weitermachen. Ronja.
Oh, die hat eine ganz hohe Stimme, die ist verzerrt.
Ach ja, stimmt, die ist verzerrt.
Aber die würde Hey Guys sagen.
Dann haben wir Küken, die Lara.
Die hat auch eine Stimmverzerrung, die würde einfach nur Hallo sagen.
Es gibt, ja, Petra, die hatten wir schon und Melissa hatten wir auch schon. Also
genau.
es gibt so einige.
Orkan gibt es noch, Raimund gibt es jetzt auch noch, der hat gar nichts mit dem Amt zu tun.
Raimund habe ich noch nicht kennengelernt.
Raimund ist der Auswanderer, deutsche Mann, der in Frührente oder Frühpension ist. Ach, der war auf einer Behörde. Und ist nach Thailand gegangen und ist ganz schlimm. Also entweder, er ist wirklich sehr beliebt, aber weil die Leute ihn hassen, das ist echt absurd. Der kommt aus Süddeutschland, ist der Vater von Ronja. Und der hat irgendwann Frau und Kind und Kegel verlassen und ist nach Thailand und sagt immer, die Frauen sind einfach dankbarer in Thailand. Und die haben festes Bindegewebe.
Und wahrscheinlich ist das so ein Typ, der hat so einen ganz dünnen grauen Pferdeschwanz hinten.
Ja,
wirklich.
Oh Gott. Und er hat eine Snorkeling-School. Natürlich, eine Schnorchelschule.
Eine Schnorchelschule, ja. Aber die läuft nicht richtig. Und deswegen, genau. Er hat so ein Faltdach auf seinem alten VW-Bus, der schon längst nicht mehr fährt, oder? Oh Gott.
Genau.
Aber
so.
Es gibt diese Typen.
Es gibt diese Typen und dem wurde jetzt die Arbeitserlaubnis in Thailand entzogen. Und deswegen ist er wieder in Deutschland und hat die ganze Zeit vorher immer gesagt, boah, es ist so geil hier, nie wieder Deutschland. Ich komme nicht zurück und jetzt hockt er hier. Und das ist halt so, ich weiß nicht, wie der ist wirklich in Thailand entstanden. Ich war im Thailand-Urlaub. Und habe halt mit so 2-3 Typen geredet da, die halt genauso sind und dachte, warte mal, die nennst du Raimund. Und das Lustige ist, der wird aber in Thailand, wird der Raimuk genannt.
Guck mal, hat er sich so verdient.
Ja, so einer ist er, ja.
Erinnerst du dich an deine Türkei-Urlaube, hast du ja schon gesagt, erinnerst du dich, seid ihr irgendwann auch mal woanders hingefahren? Erinnerst du dich an deinen ersten Urlaub, der nicht in der Türkei und nicht in Deutschland stattfand?
Ach, jetzt wollte ich gerade Deutschland sagen. Mit meinen Eltern waren wir regelmäßig auf Husum.
Ach, guck mal. Mhm.
Wir sind an der Nordsee viel gewesen mit meinen Eltern. Tja, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern noch nie gemeinsam woanders Urlaub gemacht als in der Türkei. Weil für meine Eltern das ja immer auch ein Verwandtschaftsbesuch war, immer eine, ja, wir gucken uns mal das alte Land an. Mhm. Und deswegen sind wir eigentlich immer in die Türkei geflogen. Und der erste alleinige Urlaub außerhalb, also der war dann wirklich ohne meine Eltern, ne?
Wo bist du dann dahin gefahren?
Ich glaube, das war mit der Schule nach Italien, in die Toskana.
Na guck. Wusstest du, was du machen möchtest beruflich? Hättest du da so einen Wunsch?
Ich habe früher immer gesagt, und das ist auch ganz lustig, ich glaube, bis ich 10 oder 11 war, ich werde Rechtsanwältin. Und ich hatte gar keine Ahnung, was das ist, glaube ich. Aber ich habe immer gesagt, also es heißt Avukat auf Türkisch, der Advokat, also da stammt das her. Und meine Mutter hat mich auch immer Avukat Tülin genannt und mein Vater auch. Aber ich war halt eine, habe immer sehr viel, sehr gerne geredet, wie man merkt, auch immer noch. Und hatte so einen, glaube ich, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und deswegen habe ich immer angefangen zu sagen, ich werde Rechtsanwältin. Ich bin diese starke Frau, diese Ellie McBeal, die ich mir dann angeguckt habe, auch immer im Fernsehen und so. Und das war so lange mein Traumjob, bis ich gemerkt habe, dass man dafür richtig viel Gesetze auswendig
lernen muss. Ja, so ein bisschen hast du es ja dann auch gemacht später, ne? Erstmal bist du in die Eventbranche geraten. Wie ist das gekommen?
Genau, also ich habe Hotelfach gelernt ursprünglich in Berlin. Bin gelernte Hotelfachfrau und habe dann...
Was gab denn den Impuls dazu? Weißt du das noch?
Also ich habe keinen Studienplatz bekommen, weil ich halt so ein schlechtes Abi gemacht habe und wollte eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren nach dem Abi und da gab es ein NC und so weiter und ich bin nicht reingekommen und das war wirklich, die Nachbarin meiner Mama kam irgendwann zu mir und meinte, du sag mal, hast du mal darüber nachgedacht, ins Hotel zu gehen? Und das war wirklich so, habe ich nie drüber nachgedacht, bin dann dahin, habe da irgendwie so ein Schnupperpraktikum gemacht und habe gemerkt, wow, so viele Menschen und du kannst hier, ist alles so international und so viele Sprachen und du bist so viel im Menschenkontakt und so wirklich gar nicht tiefgründiger. Bin so in die Ausbildung gegangen zur Hotelfachfrau und habe danach im Anschluss im Eventbereich dann für Hotels gearbeitet.
Um dort Veranstaltungen, Jubiläen oder was hast du dann organisiert?
Größtenteils Hochzeitsfeiern. Ganz toll.
Aber ein sehr, sehr gutes Studium natürlich, ne? Um Charaktere genauer zu beobachten.
Und ich sagte, die kommen auch alle nicht von Behörden, die Charaktere, die ich spiele. Sie sind alle aus meinem Berliner Leben und ganz viel aus dem Hotel. Und ich, also wirklich Bräute oder Brautpaare, die ihre Hochzeiten planen, oh da kannst Gott. Du, oder könnte ich nochmal einen neuen Kanal eröffnen. Mm. Conny from Wedding Conny, könnte ich Wedding den nennen. Conny. Und da geht es nur um Brautpaare und um Hochzeitsfeiern. Das ist so geil. Ich glaube, Hochzeitsfeiern haben mich auch nochmal richtig doll geprägt. Ob es die Musik ist, ob es die Gäste sind. Du siehst genau, wer sitzt warum, wo, wer verhält sich. Du weißt auch genau, ich weiß immer schon am Anfang, wusste ich schon, wenn der Sektempfang ist, wusste ich, wie der Abend für den einen oder anderen enden wird. Das habe ich einfach den Leuten angesehen. Ich dachte, du, guten Tag, Sie sind also Onkel Roland. Nachher hängen Sie über der Kloschüssel, das sehe ich.
Aber vorher versuchen Sie noch irgendwie, komm mal her, du, jetzt sitze ich hier mal auf dem Schoß, du bist doch ja, was bist du denn so prüde?
Da ist auch, glaube ich, meine leicht feministische Ader ist, glaube ich, auch im Hotelwesen entstanden. Habe ich ganz viel auf so Großveranstaltungen auch gearbeitet, gerade in der Ausbildung und auch mit ganz, ganz vielen, so Geschäftsmännern, ne? Die dann da ankommen und wirklich, so Vertretertypen in Anzügen und geleckt und die dann irgendwie die erzählen wollten, das ist das Mindset, du musst einfach das richtige Mindset haben. Und ich wusste halt immer, ey Leute, im Laufe des Abends werdet ihr entweder irgendwie unangenehm, sehr betrunken oder touchy. Und da habe ich, glaube ich, auch so diese Hemmung verloren. Diese Hemmung vor, also ich nicht so, nein, nicht so, nein, nein. Ich
wollte. Kommt Petra gleich durch.
Nein, nicht
nein.
So.
Nein.
Nee, das, so jetzt, so inne bin ich nicht.
Nein, nein.
Nee, aber ich will gar nicht sagen Respekt, aber man hat ja gerade als junge Auszubildende dachte man, oh Gott, das sind so viele Schlipsträger und so weiter. Dann hast du halt so 2, 3 Veranstaltungen und denkst dir danach, ach komm, ey. Leute, ganz ehrlich, auch der größte Promi ist halt ein Mensch, ne? Und das habe ich ganz früh gelernt. Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen Mut. Ich weiß es nicht.
Und dann muss es ja dann aber diesen Moment gegeben haben, in dem du dir gesagt hast,
genau,
wisst ihr was? Ich will es jetzt anders haben. Ich meine, du hast wahrscheinlich sehr viel gearbeitet. Events organisieren heißt, man muss früh da sein, man muss gehen, kann nicht gehen, bevor der letzte Gast gegangen ist. Genau. Das findet oft an Feiertagen statt, ja, an den Wochenenden. Das heißt, du hast wenig Sozialleben auch, ne?
Genau, du arbeitest immer an den Wochenenden, du arbeitest immer dann, wenn alle feiern wollen. Ich habe morgens angefangen, irgendwie spätestens um 10 und war dann, wenn ich eine Veranstaltung hatte, so morgens um 3 oder um 4 dann draußen. Ne? Und da werde ich nie vergessen, hat eine Braut mal eine riesenlange E-Mail geschrieben, warum ich dann schon um 1 nach Hause gegangen bin. Sie hat sich gewünscht, dass ich sie rundum betreue. Da habe ich gedacht, Mann, nee, komm, jetzt ist Schluss hier. Schöne Feierei euch noch, ich gehe nochmal studieren. Also wirklich, ganz schlimm. Na, das ist ja, Dienstleistung ist, boah, ist tough. Also ich habe es auch geliebt. Gastro ist eine verrückte Branche einfach. Muss man lieben, muss man eine Leidenschaft für spüren, ob man in der Küche arbeitet oder im Service. Dann habe ich gesagt, komm, gehst jetzt nochmal studieren. Habe ich ein Stipendium bekommen.
Weil du schon eine Ausbildung hattest?
Genau, weil ich schon eine Ausbildung hatte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. So ein Aufstiegsstipendium, ich mit Werbung. Auch mal an dieser Stelle für Menschen, die noch mal studieren möchten.
Gibt's ja, mach das mal. Also die wenigsten. Wie hast du davon erfahren?
Durch eine ehemalige Kollegin, die das auch hat, das Stipendium. Stiftung Begabtenförderung heißt es. Die sitzen in Bonn. Die sind vom BMBF gefördert. Und für Menschen, die schon eine Berufsausbildung haben und noch mal weiter wollen, aber halt nicht mehr in die finanzielle Abhängigkeit wollen, verständlich, gibt es eine Förderung. Und man muss dafür auch weder politisch aktiv sein noch, also es gibt ja so bestimmte Stiftungen, wo man schaut, okay, ne, ist einmal eine politische
das
Richtung.
Das Wort begabt war da drin. Ist das, also wie definiert
man? Das schreckt ab, erstmal.
Soll es vielleicht auch?
Nee, gar nicht. Tatsächlich nicht. Stiftung Begabtenförderung heißt, du hast eine Berufsausbildung gemacht, die du überdurchschnittlich gut abgeschlossen hast. Aha. Das ist der
das oder. Das muss schon, das ist dann genau, ist dann die Voraussetzung.
Oder ein Empfehlungsschreiben vom Arbeitgeber geht auch. Ne, der sagt, ich empfehle diesen Mitarbeiter, weil ich glaube, da steckt noch mehr dahinter.
Okay, interessant.
Ganz
und dann
toll.
Hast du mit diesem Studium, was ist das, öffentliche
Verwaltung.
Verwaltung, das kann man studieren offenbar. Ja, wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht damals. Ich auch nicht, aber ich habe in einem Dienstgebäude gesessen damals, oder nicht Dienstgebäude, es war ja Gött mit zum Hotel, wo halt auch Beamte gesessen haben. Und ich habe die wirklich regelmäßig ausgelacht, weil um 15:30 Uhr, ne, wenn dann bei mir irgendwie, okay, noch eine halbe Stunde, dann fängt der Sektempfang an, das gerade erst losging, haben sie dann, schönen Abend noch, nicht? Wir machen den Feierabend. Und ich dachte mal, boah, konnte ich niemals. Und da bin ich so auf den Trichter gekommen, dass das ein Studiengang sein kann. Und habe dann wirklich öffentlich verwaltet, habe mir die Module angeguckt, dachte, okay, es ist juristisch, du hast aber auch viel Personalwesen mit drin, auch ein bisschen soziologische Sachen und so weiter. Und so bin ich einfach wieder reingesprungen ins kalte Wasser und habe nochmal studiert, ja.
Hungry Heart von Bruce Springsteen hast du mitgebracht.
Behörde.
Wofür steht das Lied?
Für Behörde. Wenn ich Hungry Heart von Bruce Springsteen höre, es kommt auch in meinem Buch drin vor, dann stelle ich mir, habe ich so einfach das Gefühl, dass es so im Hintergrund läuft, während die Kaffeemaschine kocht, so vor sich hin blubbert und das Telefon klingelt, irgendwo
ganz leise gestellt.
Genau, ganz leise gestellt. Genau. Das ist für mich so ein, und er lief auch einfach richtig oft bei mir im Büro, einfach im Radio. Und das gibt mir richtig Berliner Amts-Vibes.
Tülin Seskin ist heute hier viel weicher, ne?
Spricht es richtig schön aus, richtig gut. Und
nein, wirklich?
Ja, wirklich.
Seskin. Also,
genau, Seskin. Genau, und das ist auch so süß. Ich habe ja erst jetzt vor ein paar Tagen, also gar nicht so lange, vor einer kurzen Zeit erst meinen Klarnamen veröffentlicht. Und wie bemüht die Menschen sind, den richtig auszusprechen. Dabei habe ich ihn 30 Jahre lang, Seskin, S-E-Z-G-I-N. Ich habe ihn immer buchstabiert. Für mich ist es alles gar nicht neu, dass man ihn falsch ausspricht. Und seitdem ich 30 bin erst, spreche ich ihn selbst richtig aus in Deutschland. Das ist ganz, ganz interessant. Ich habe ihn vorher selbst immer bewusst falsch ausgesprochen, damit man ihn
damit
versteht.
Damit man ihn richtig schreiben
genau,
kann auch, ne?
Genau, genau.
Wo ist denn diese angehende Beamtin Seskin dann gelandet? Also wie war es für dich, dieses Studium zu machen? 3 Jahre oder wie lang? 2 Jahre?
Dreieinhalb Jahre,
wow.
3,5 Jahre mit einer sogenannten Laufbahnbefähigung. Das bedeutet, man studiert, so dass man danach mit dem Abschluss sich verbeamten lassen darf bei Land oder Bund. Und das ging 3,5 Jahre. Davon gibt es 2 Praktika, jeweils 6 Monate auf einer Behörde.
Deine Eltern werden doch bestimmt total erleichtert gewesen sein, oder?
Meine Eltern, für die war das natürlich das Nonplusultra an Integration. Das war einfach, das Kind ist jetzt Beamtin. Das war einfach, okay, wir sind jetzt angekommen. Also wir haben alles richtig gemacht, dass sie deutsche Staatsbürgerin ist, dass sie akzentfreies Deutsch spricht, dass wir sie so weit bekommen haben, dass sie jetzt in einer Behörde etwas zu sagen hat. Und man hat ja schon eine gewisse Macht auch auf einer Behörde, eine sehr große Macht. Und dass ihre Tochter jetzt da sitzt und darüber entscheidet, ob jemand anderes, Bio-Deutsches zum Beispiel, verbeamtet werden darf oder nicht, das ist schon was Großes für meine Eltern, glaube ich, gewesen. Und der Beamtenjob ist in der Türkei auch nochmal wow. Das ist natürlich, so eine halbe Richterin. Weißt du was, meine Mutter hat ganz oft, habe ich sie erwischt dabei, wie sie mit irgendeiner Verwandtschaft telefoniert und einfach sagt, dass ich Bürgermeisterin bin. Hab ich gesagt, was? Mama, nein. Ist doch egal, die verstehen das eh nicht. Ja, die ist was ganz Großes, Bürgermeisterin. She belediert Boschke, ne? Hat sie gesagt. Habe ich gesagt, Mama, bin ich nicht. Und irgendwann hat sie auch noch mal zu jemandem gesagt, sie ist sowas wie eine Richterin. Ach so, okay. Verstehen die eh nicht da drüben. Ist geil, ey, wirklich. Hat einfach noch mal 3 Schippen raufgelegt, meine Mutti. Naja.
Würde es dich reizen, in die Politik zu gehen und möglicherweise, weiß ich nicht, jetzt Bürgermeisterin, aber...
Ach, ein bisschen ja, ein bisschen nein. Das, was ich mache, ich sage ja immer, ich mache nichts Politisches, aber es ist super politisch.
Es ist sehr politisch, ja.
Es ist durchweg politisch eigentlich. Aber ich glaube, ich wäre keine gute Politikerin, die dann wirklich aktiv das machen muss, was alle anderen PolitikerInnen auch machen müssen. Und zwar sich so ein bisschen verbiegen auch. Und da hätte ich gar keine Lust drauf, glaube ich. Also klar gibt es auch bestimmt ehrliche und authentische Politik, aber irgendwann... glaube ich schon, dass man Dinge sagt, die gehört werden wollen, nur noch, dass ich dann mich mit Leuten anlegen muss, die ein ganz anderes Gedankengut haben und so. Nee, ich glaube, nee, da fehlt mir die Lockerheit. Ich glaube, dass man politisch was bewirken kann, auch von extern. Also das, was ich gerade mache, bewirkt ja trotzdem etwas. Ich mache trotzdem Politik. Ich mache Politik.
Das stimmt.
Und wenn ich ein Video poste und mich gegen eine bestimmte Partei stelle und sage, dass das Gedankengut nicht meinen Werten entspricht, dann kriege ich Zuspruch, dann erreiche ich damit vielleicht eine 500.000 Menschen und dann habe ich Politik gemacht. Dafür brauche ich nicht in irgendeiner Partei sein eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
Oder, Martin? Oder? Du hast ja dann als Recruiterin gearbeitet, also heißt, was ist das deutsche Wort dafür?
Sachbearbeiterin für Personalgewinnung.
Ja, das klingt schon wieder. Das klingt nach Behörde. Sachbearbeiterin für Personalgewinnung. Da hast du dich ja wahrscheinlich bewusst für entschieden. Mhm. Und als du es dann warst, hast du gemerkt, dass du an der richtigen Stelle sitzt? Wie lange hast du das gemacht?
Gar nicht mal so lange. Ich habe das insgesamt nur 3 Jahre gemacht. Also ich habe als Werkstudentin schon angefangen, im Jugendamt, während des Studiums schon, weil ich das eigentlich sehr, sehr spannend fand, in dem Bereich zu arbeiten. Und das Studium ist ja so ein sehr universelles Studium. Also man spezialisiert sich erst nach dem Studium auf einen bestimmten Behördenbereich. Mhm. Eigentlich lernt man nur den Umgang mit Gesetzen, den Umgang mit Vorschriften. Man lernt Bürokratie und man lernt ein bisschen Personal, aber man lernt nichts explizit.
Und lernt man auch, warum es so hölzern und so wenig nachvollziehbar sein muss?
Nee, und das sollte man dringend lernen im Studium.
Nein, das finde ich. Ich finde, da diese Frage stellen sich natürlich alle Menschen. Mhm. Alle Menschen, die dich interviewen, aber auch alle Menschen, die einfach leben, weil sie bekommen Post, die sie öffnen und nicht verstehen in der Regel. Also Amtsdeutsch, dafür gibt es ja ein Wort. Und dann gibt es auch immer wieder diese lustigen Pointen, wie ein Baum heißt. Wie heißt ein Baum? Übergreifendes Grün oder so ähnlich,
ja,
ne?
Raumübergreifendes Großgrün.
Ja, also bitte, come on. Das ist ja, also ja, ich finde es jetzt... Es ist bemerkenswert. Ich finde es jetzt gar nicht so lustig. Ich denke einfach, das muss sich doch nun mal ändern. Ich stelle gerade fest, im Leben ist es so, dass sich auf der einen Seite so schnell so viel ändert, dass wir jeden Tag eigentlich kurz davor sind, den Verstand zu verlieren, weil durch künstliche Intelligenz so viel möglich ist und so viel Bekanntes und so viel eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, unsere Paradigmen, die sich so ablösen. Und auf der anderen Seite bleibt dieses nicht nachvollziehbare, starre, komplizierte, umständliche, bleibt so unveränderlich. Wie kann das sein?
Ich glaube, das ist auch dieser Sicherheitsgedanke. Also es ist dieses Amtsdeutsch oder die Formulare, die Schriftstücke, die haben immer den Hintergrund, juristisch sicher zu sein.
Klar, weil es auch Leute gibt, ne, weil viele Leute, viele Bürger, ich zahle ja Steuern, ich habe das Recht darauf, genau. Auch klagen. Ne?
Genau.
Das heißt, es ist alles doppelt abgesichert,
genau.
Aber unverständlich.
Und aber unverständlich, genauso ist es bei Bewerbungsverfahren. Wenn man sich mal eine Stellenausschreibung anschaut, bei diesem großen Personalmangel, den man hat, für den öffentlichen Dienst, für irgendeine Stelle, die versteht wirklich kaum ein Mensch. Das heißt, denn Sachbearbeiterin für den und den Bereich mit der und der Bezeichnung und es ist unverständlich geschrieben, es ist nicht einladend, freudlos, genau. Aber auch da ist wieder, das muss drinstehen, diese Kompetenz muss drinstehen, es muss drinstehen, dass dann und dann die Frist ist, dass Menschen mit Behinderung bevorzugt werden, dass Frauen bla bla bla, also das
kann
und
ja
das
auch,
und das.
Kann genau. Ja auch, kann ja alles drinstehen.
Genau, aber es macht es alles einfach komplett unhandlich. Und nicht einladend. Und das ist eigentlich so, mir geht's ja genauso. Ich kriege ja jetzt ganz viel Post vom Finanzamt, seit der Freiberuflichkeit auch. Denkst, ich verstehe, ich habe Master, im juristischen Master, ich verstehe kein Wort. Ich denke auch mal, was ist das denn? Soll ich jetzt was bezahlen? Kriege ich was zurück? Kommt gleich irgendjemand und findet hier irgendwas? Das muss dringend bürgerinnenfreundlicher gestaltet werden. Dringend.
Ja, zumal, also das lernt man ja nun auch schon im ersten Semester Marketing oder wie auch immer. Es geht ja nun nicht nur darum, es einladend zu machen, sondern es ist existenziell. Also der Staat muss handlungsfähig bleiben. Wir wissen aber, du weißt es jetzt genauer, ich glaube in 3 Jahren oder in 4 Jahren gehen fast 1 Million Leute in Rente.
Ja, ist richtig irre. Der Laden ist echt bald leer, ne?
Und es ist ja jetzt schon so, dass man sagen muss, okay, Personalmangel, wir wissen, wenn wir irgendwo anrufen oder irgendwo hinschreiben, wir müssen ganz lange warten oder vielleicht ist jemand inkompetent, ist auch an der anderen, dann müssen wir nochmal anrufen und diesen ganzen Prozess nochmal wiederholen oder wie auch immer. Und wenn jetzt so viele Leute auch noch gehen, wie soll es denn da weitergehen? Wie ist denn deine Prognose?
Tja, also man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass neues Personal kommt, indem man, jetzt hört sich das an, als würde ich mich selbst die ganze Zeit so in den Himmel loben, aber indem man ehrliche Werbung macht, also wirklich ehrlich, knallhart ehrlich, es ist nicht alles geil auf dem Amt, natürlich nicht. Es ist super langsam, es ist super bürokratisch, da stehen Faxgeräte rum, die Büros sehen aus wie von sonst wann, aber es sind echt ganz gute Arbeitsbedingungen. Man hat diese Work-Life-Balance, von der alle träumen draußen und dieses Feierabend machen und gehen, das wollen ja viele Menschen einfach heutzutage. Die sagen, ich möchte einfach nur arbeiten gehen, um mein Geld zu verdienen und alles andere ist mir echt egal. So, und ich fokussiere mich irgendwie auf die Freizeit drumherum. Es definiert sich ja nicht jeder über den Job, so wie ich inzwischen. Mhm. Ne? Und du tust was für die Gesellschaft, du hast irgendwie einen Non-Profit-Job, du hast eine krasse Sicherheit. Also spätestens seit Corona suchen da auch ganz viele Menschen nach. Und man muss sich hinstellen und wirklich die Leute, die da schon arbeiten und die da gerne arbeiten, interviewen, zeigen und sagen, erzähl wirklich die Wahrheit. Was bedrückt dich hier? Was findest du, aber warum bist du trotzdem hier? So, und dann muss man die Leute, die kommen, aber auch halten. Und das schaffen sie
ist
nicht.
Es, glaube ich. Ich glaube, dieses Halten hat auch viel damit zu tun, dass es eben, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, dass es zu viele unbesetzte Stellen gibt in allen möglichen Bereichen. Ja. Und dass die Leute deswegen verbrennen. Also ich kenne das von Leuten, die in der Jugendarbeit arbeiten, die ihr ganzes Herzblut gegeben haben und ihre Kraft, aber die jetzt selbst wirklich am Limit sind, genau. Weil sie den Job für 3 Stellen machen müssen.
Richtig.
Also wie kann man dem begegnen? Also pass auf, wir machen jetzt erstmal Musik und danach hast du die Gelegenheit, aber auch die schwere Aufgabe, vielleicht nochmal so eine kleine Laudatio, so eine kleine einladende Hymne auf das, ja nicht nur Beamtentum, aber auf den öffentlichen, auf die öffentliche, wie sagen wir es?
Öffentliche Verwaltung.
Auf die öffentliche Verwaltung zu halten und vielleicht, wer weiß, mit dieser Akquise ja auch was loszutreten, denn es gibt ja heute auch mehrere Möglichkeiten, als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger reinzugehen,
genau,
ne?
Genau.
Als früher.
Richtig, richtig.
Gut, dann jetzt erstmal Musik. Mhm. Toni Braxton.
Oh.
Und interessanterweise ist so lustig, bei den meisten Songs gab es so ein kleines Stichwort dazu. Bühnenouting, Jugend, türkische Musik. Und hierbei, he wasn't man enough, stand dezenterweise gar nicht. Deswegen frage ich mal nicht, ob es irgendjemanden gibt, dem du dieses Lied widmest.
Bestimmt.
Wie alt warst du? Das kannst du ja vielleicht noch sagen.
Das Lied fühle ich immer noch, aber das ist auch so ein Lied aus meiner Millennial-Jugend einfach. Das ist ganz viel R&B früher gehört. Mhm. Und ob das Ashanti ist, ob das Aaliyah war oder Toni Braxton, TLC, das sind so meine Songs. Und das ist für mich so ein Lied, das ist so, ach komm, oh, nicht Manns genug.
Die Unterhalterin, Entertainerin und ich darf es ja sagen, Comedian Thylene Seskin ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. So Thylene, und dann kommt jetzt der Moment, an dem du deinem ehemaligen Arbeitgeber, der irgendwie immer noch was mit deinem Leben zu tun hat und mit unser aller Leben, vielleicht ein bisschen inhaltlich unter die Arme greifst und so eine Art Akquise mal aussprichst und vielleicht auch ein paar Bereiche des öffentlichen Dienstes ansprichst, auf die die Leute möglicherweise gar nicht kommen. Denn es geht ja jetzt nicht nur ums Jugendamt oder ums, weiß ich nicht, Rathaus, da ums Ordnungsamt oder sonst irgendwelche Sachen, sondern es sind ja sehr, sehr interessante und vielfältige Betätigungsfelder.
Also ich würde den öffentlichen Verwaltungen bzw. Behörden oder Entscheidungsträger in öffentlichen Behörden empfehlen, sich versuchen zu öffnen. Immer und immer mehr. Ich weiß, dass es viele rechtliche Grenzen gibt, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, andere Wege zu gehen. Und ich sage das immer und immer wieder, soziale Medien, wird auf vielen Behörden immer als ach, dieses Teufelszeug betitelt. Ist es aber nicht. Man erreicht einfach so, so viele Menschen auf einem ganz einfachen, kostengünstigen Weg. Das muss nicht über mein Profil sein, das können die auch einfach, die können sich auch selbst irgendwie ein Instagram-Profil zum Beispiel gründen und wo sie einfach MitarbeiterInnen begleiten lassen, quasi durch ihren Alltag per Handy. Das ist also, ne, und den Menschen die Möglichkeit geben, wirklich hinter die Kulissen zu schauen, was ist denn Blackbox-Behörde überhaupt? Was kann man da überhaupt machen? Wie sieht ein Tag aus auf einer Behörde? Welche unterschiedlichsten Jobs gibt's?
Also zum Beispiel.
Genau, also wenn man jetzt mal, man kann im Haushalt arbeiten innerhalb von einer Behörde zum Beispiel, ne? Wenn man viel mit Zahlen zu tun hat.
Haushalt, okay, das klingt jetzt erstmal nach Kochen, aber du meinst die Zahlen, du meinst Finanzen.
Man kann gut die Küchen und Wohnzimmer saugen und putzen. Nein, Haushalt ist sowas wie Controlling, ne? Also es gibt ja Finanzen, sage ich jetzt mal. Dann gibt es Personalwesen, das sind alles so Querschnittsämter, die nicht direkt was mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, sondern intern. Das gibt es beim Land, das gibt es in der Kommune, das gibt es auf Bundesebene, ne? Darf man auch nicht vergessen. Es gibt ganz, ganz viele Bundesbehörden, die halt auch zig Jobs anbieten. Es gibt die Möglichkeit, im Bereich Marketing zu arbeiten. Man kann alles, was man aus einer Firma, aus einem Unternehmen kennt, genauso auch auf einer Behörde machen. Es gibt Presse.
Was gibt es denn zum Beispiel? Du hast die Bademeisterin hast du mal als Gast gehabt in deinem Podcast. Also
Finanzamt, es gibt Grünflächen, es gibt die Friedhofsverwaltung, es gibt Jugendamt, es gibt das Gesundheitswesen, das ist alles öffentlicher Dienst. Man kann Arzthelferin werden auf einer Behörde,
dann hat man auch. Interessant, ja.
Ne, gibt es auch. Es gibt, wenn man jetzt nicht so, also das sind so die, sag ich mal sagen, schon eher kommunalen Jobs, dann auf Landesebene, dann arbeitet man halt wirklich bezirksübergreifend, jetzt zum Beispiel in Berlin, in irgendeiner Senatsverwaltung, denn, weiß ich nicht, ich muss jetzt richtig tief reingehen, es gibt so viele Jobs, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll.
Du bekommst ja sehr viel Rückmeldung von Leuten, die sich deinetwegen, also nicht nur in Berlin, sondern überregional, was schreiben die dir?
Die schreiben mir, vielen Dank, ich versuch's jetzt einfach und ich meine, schlimmer als deine Videos kann's nicht werden.
Und warum fühlen die sich jetzt animiert durch diese Videos?
Die fühlen sich animiert, weil ich ihnen ganz viel Selbstironie und Selbsthumor präsentiere, die Behörden anscheinend selbst auch haben. Weil die Leute darunter unterstützen mich. Also die unter den Videos kommentieren, das sind meistens, also größtenteils Menschen aus Behörden. Und wenn ich so als Arbeitgeber auftrete und sage, ja, ey, wir lachen
so
über uns
selbst. So wie die
BVG
beispielsweise, ne? Das ist ein gutes Beispiel, finde ich. So selbstironisch sagen hier, ja, wir können eben nicht pünktlich sein, aber.
Genau.
Also ich finde, das ist das Allerbeste, was passieren konnte als Image-Kampagne. Die sind auch hier BSR hat auch eine extrem gute, daran sieht man, wie wichtig es ist, in gutes Marketing, in gute Werbung zu investieren und eben auch ein bisschen selbstironisch zu sein.
Genau, und dabei aber auch nicht, und das ist ganz wichtig, das auch nochmal an die alle Behörden, die jetzt zuhören. Man muss aufpassen, dass es nicht cringe wird.
Was würdest du mit cringe meinen?
Das ist dann so, wir versuchen krampfhaft auf lustig zu tun.
Also wie das Jugendwort des Jahres, so, wo man auch denkt, hä, ist das jemals gesagt worden? So Erwachsene sagen, was das Jugendwort des Jahres ist.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ne? Wir wollen jetzt unbedingt cool sein, jetzt machen wir lustige TikTok-Tänze und dann siehst du irgendwie Frank aus dem Controlling, der gar keinen Bock drauf hat, auf diesem scheiß Video mit zu tanzen. Entschuldigung, jetzt habe ich geflucht. Aber es muss wirklich ehrlich sein. Und mit ehrlich, warum nicht Nachwuchskräfte? Nachwuchskräfte sind meistens wirklich motivierte Leute, die frisch auf der Behörde sind und wirklich da mit einem nackten Auge raufgehen. Es gibt sogenannte Corporate Influencer zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, wir wollen es nicht nach draußen geben, wir haben kein Geld, dann gibt es in Corporate Influencer Programme, ich habe zufällig eine Masterarbeit dazu geschrieben, da habe ich wirklich, wo dann wirklich Beschäftigte das als Job haben oder die Hälfte des Jobs. Zusätzlich zu ihrem normalen Job oder die Hälfte an Arbeitszeit wird damit verbracht, über soziale Medien über ihren Job zu berichten. Und zwar ganz ehrlich und nicht irgendwie, nicht so zensiert und hallo, ich bin heute wieder so gerne auf der Arbeit, weil alles ist so toll hier und das ist das beste Unternehmen der Welt, tollste Behörde der Welt. Nee, es gibt Sachen, die sind doof. Man hat mal keine Lust auf eine Sprechstunde.
Das ist ja in allen Jobs
ganz
so.
Normal.
Also das ist auch so, wenn du eben Blumen verkaufst oder in einer Baumschule arbeitest oder Zahnärztin bist. Das ist es eben, ne?
Aber es ist immer so, Bettina, wirklich, die Sachen werden modern oder Unternehmen gehen diesen Weg und irgendwann, ein Jahrzehnt später, kommen dann die Behörden und sagen, ach, wollen wir nicht mit TikTok anfangen?
Ich arbeite beim RBB.
Ja, genau. Ja.
Ich bin Gott sei Dank frei. Ich will nur sagen, das wissen, glaube ich, auch alle Leute, die beim RBB arbeiten und in anderen öffentlichen Anstalten, Rundfunkanstalten. Ja. Die Dinge sind irre schwer umzusetzen. Es dauert so wahnsinnig lange und du willst so sagen, ey, let's go. Es ist so wenig Platz für Improvisation. Es ist so wenig Platz. Und an der Stelle möchte ich einfach mal ein großes Dankeschön sagen. Es hat jetzt gar nichts mit dem RBB oder mit irgendwelchen Medienanstalten zu tun. Aber ich weiß, dass es ziemlich viele Leute gibt in den Ämtern, die beispielsweise als Lehrer oder Lehrerinnen arbeiten und die sehr, sehr viel Eigeninitiative einbringen. Also ich zitiere gerne eine Freundin von mir, die als Lehrerin arbeitet und jetzt gerade auf der Leiter steht und den Klassenraum streicht. Also sie macht das, ne? Sie hat auch ein paar Möbel organisiert, damit es nicht mehr so schlimm aussieht, wie es vorher aussah. Denn wenn sie darauf wartet, dass dieser Antrag endlich durchgeht, ja, der ist da. Der ist aber auch schon seit 3 Jahren unbeantwortet, dass dieses Klassenzimmer mal gestrichen wird. Das wird die nächsten 3 Jahre wieder nicht passieren. Also macht sie es selbst. Und ich weiß, dass sowas oft streng gesehen wird, ne? Und sie könnte sogar Ärger kriegen, theoretisch. Aber sie macht es, weil sie sich wohler fühlt und die Kinder sich wohler fühlen. Zack.
Ja.
Und ist nicht verkehrt.
Und davon gibt es so viele. Davon gibt es so viele auf Behörden, die ich alle persönlich kennenlerne, die mir schreiben. Wo ich immer denke, Mann, gut, dass wir euch haben. Gut, dass ihr euch, dass ihr mutig seid und sagt, nee, ich mache das jetzt einfach und dann schauen wir mal, was wird.
Ich kenne noch jemanden, der sich einfach schon das ein oder andere Mal über bestimmte Regeln hinweggesetzt hat. Und es ist alles gut gegangen. Sitzt mir gerade gegenüber.
Genau.
Ja, ist doch schön. So, Billy Joel haben wir, hast du mitgebracht. Vienna, wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Oh, das ist mit Abstand das, was mich am besten beschreibt eigentlich. Ich habe es auf dem Weg hierher gehört. Ich auf der Autobahn im Uber saß und dachte, Mann, warum muss denn alles so schnell sein in deinem Leben? Und er sagt, slow down, you crazy child. Und also von wegen, what's the fire, what's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. Das ist okay. Das ist eigentlich, Tülin, jetzt immer mal einen Gang runter und mal kurz durchatmen. Ich bin immer irgendwie auf der Überholspur, schon immer gewesen. Und es ist schön auf der einen Seite, wenn man dadurch viel erlebt und viel erreicht, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber es ist auch sehr anstrengend und sehr schnell und ich muss zwischendurch echt mal so die Petra in mir, die innere Petra channeln, die mal irgendwie eine gute 4-7-8 Atmung hinlegt.
Was würde denn Petra zu dir sagen?
Die würde sagen, bleib bei dir, einmal atmen, würde die machen, atmen, ne? Also wirklich, ich laufe Marathon die ganze Zeit und der Song holt mich richtig runter.
Slow down, you crazy child, you're so ambitious for a...
Die Comedian, die Unterhalterin Tülin Sezgin ist heute hier zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, schon vor einiger Zeit, aber wir verlosen einfach mal 3 Exemplare. Dein Einverständnis vorausgesetzt, wir werden uns mit dem Verlag in Verbindung setzen.
Gerne doch. Gerne.
Da bin ich nicht zuständig, Mausi, nichts Neues vom Amt. Das verlosen wir 3-mal. Wir überlegen uns gleich noch eine Frage, die Hörerinnen und Hörer beantworten müssen. Die Menschen kennen dich jetzt ohne diese Filter und sie kennen jetzt so deinen Klarnamen, wie es vorhin hieß. Das bedeutet, du kannst nicht zurück in die Anonymität. Hast du das Gefühl, dass du richtig bist, da wo du jetzt bist, dass du da bleiben wirst auf der Bühne?
Also ich habe alles eigentlich immer sehr intuitiv gemacht in meinem Leben, schon immer. Und auch das mit dem, ich sag jetzt, wie ich wirklich heiße, war wirklich aus dem Bauch heraus. Also es war nicht lange überlegt, lange durchdacht, irgendeine Strategie, sondern ich habe gedacht, irgendwie willst du auch raus aus der Kunstfigur und zeigen, was du noch so kannst, noch, wer du noch so bist, wie du eigentlich heißt, was dein Lieblingsgericht ist.
So. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
Mante. Mante sind gefüllte Teigtaschen, mit Hackfleisch gefüllte kleine türkische Teigtaschen, die in einer Joghurt-Knoblauchsoße, boah, da grummelt mir der Magen, ich kurz Hunger jetzt. Genau, und das war so aus dem Bauch heraus. Das ist ein Schritt, den ich jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist schon heftig, ne? Nicht mehr zurück in die Anonymität. Es gibt aber auch viele Menschen, die das nicht wissen wollen, die sich dieses Universum, Conniversum beibehalten wollen und sich das gar nicht angucken, wer ich wirklich bin. Das habe ich ja allen Leuten irgendwie freigelassen. Aber mir war es wichtig. Ja, und ich freue mich. Und die Menschen sprechen so gut meinen Namen aus. Toll. Freue ich mich drüber.
Du hast dich natürlich mit einem Medium eingelassen, das eine Regelmäßigkeit von dir verlangt. Mhm. Also soziale Medien und gerade Instagram, ich könnte es dir jetzt nicht erklären, aber der Algorithmus, also sprich die Häufigkeit, mit der den Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Filme, bestimmte Profile gezeigt werden, hängt auch damit zusammen, wie häufig diese Leute performen. Also wie häufig sie die Bestie füttern. Oder das Tier. Es ist ja nicht unbedingt eine Bestie, weil es ist Fluch und Segen, ja. Je nachdem, wie man es sieht. Ne? Das heißt, es ist eine Art von Erpressung. Hast du Angst, dass deine Kreativität darunter leiden könnte?
Also ich merke, sobald ich darüber nachdenke, dass es einen Algorithmus gibt, dass es Likes gibt, dass es Reichweite gibt, werde ich unkreativ. Mhm. Das ist wirklich so. Wenn ich es aus dem Bauch heraus mache, wird es immer gut. Wenn ich nicht darüber nachdenke und also kreativ sein ist auch so eine Sache, das ist halt überhaupt nicht planbar. Also ich kann überhaupt nicht planen, ob ich jetzt morgen kreativ aufwache oder halt nicht. Und ich habe gelernt, es einfach sein zu lassen, wenn es nicht gut ist, wenn es nicht aus dem Bauch kommt. Und wenn ich erzwungen versuche, Content zu machen, dann sieht man es auch, dann hört man es auch. Ich glaube, was man noch vermitteln muss an die Menschen, ist wirklich, dass die einzige Unterstützung derartiger Content-Creator oder Künstler ist halt einfach durch Likes. Man muss halt, also es ich bin auch so. Man konsumiert ganz viel und guckt sich ganz viel an und zieht sich auch was draus, lacht vielleicht, kommt zum Nachdenken. Aber so richtig unterstützen kann man wirklich solche Menschen eigentlich nur durch, indem man sie pusht, indem man ihre Reels teilt, auch wenn es nur ein Herz ist, unter einem Video postet und so. Und das ist ja quasi unser täglich Brot.
Und, absolut, das ist die Währung.
Das ist die Währung und das vergessen ganz viele, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute einem folgen und wie viel davon aber das liken und wie viel es aber konsumieren, das ist schon wild.
Und wie viele auch meinen, das Recht zu haben, das finde ich auch gerade bei so Unterhaltungssachen. Ich bin da eine kleine Nummer, aber ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass ich so denke, okay, ich stelle das zur Verfügung, das kann eine gute Pointe sein oder eine schlechte. Mhm. Aber wenn sie dir nicht gefällt, dann musst du hier nicht irgendwie in mein Wohnzimmer kacken, so habe ich es genannt. Ich habe mich mal einmal richtig aufgeregt, weil diese Art, den Daumen zu heben und zu senken wie in der Arena, ohne dass ich einen müden Cent dafür sehe. Ja, also darum geht es ja auch.
Das ist es. Wirklich, also ich reg mich da auch regelmäßig auf. Also ich habe eine sehr wohlwollende Community, muss ich dazu sagen, aber zwischendurch verirrt sich halt auch irgendjemand mal auf meinem Profil und sagt, oh, und was soll jetzt daran lustig sein? Und ich denke mir, wie oft im Leben warst du denn lustig, Mausi? Also, Entschuldigung, ich habe noch nicht einmal gelacht über dein Profil. Und du zahlst kein Geld dafür. Ich unterhalte dich for free.
Ganz genau.
Und mach mir, und das ist Arbeitszeit, also ich habe eine Bildschirmzeit von 10 Stunden am Tag teilweise. Und das Einzige, worüber man über soziale Medien Geld verdient, ist Werbung. Nichts anderes. Ja. Also man kriegt keine Videos, kein Geld für irgendwelche Videos. Also ich sage das ganz oft auch so auf dem Conny-Profil. Olaf Scholz hat mir jetzt nicht irgendwie Geld überwiesen dafür, dass ich jetzt irgendwie über Behörden gesprochen habe und Leute darauf aufmerksam gemacht habe. Der einzige Beitrag, den man leisten kann, ist, indem man sowas unterstützt. Indem man sagt, okay, ich lasse ein Like da, das ist wirklich ein Klick oder kommentierst
oder ich teile es.
Genau.
Ja, finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Wir brauchen jetzt eine Frage, eine anständige Frage, weil wir dein Buch verlosen.
Was heißt denn Diskothek auf Amtsdeutsch?
Stimmt, da gibt es einen Begriff, das kann man auch herausfinden in so einer Suchmaschine. Wie nennt man Diskothek in Amtsdeutsch sozusagen? Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. Und dann gewinnen Sie mit etwas Glück das Buch Da bin ich nicht zuständig, Mausi. Nichts Neues vom Amt. So, dieses Gespräch können Sie als Podcast nochmal nachhören, falls Sie das jetzt gerade als Radiosendung hören. Ich wünsche dir bei all dem, was dir noch begegnet, weiterhin so viel Freude und so viel, ja, ich will es jetzt nicht Sendebewusstsein, doch, ich finde, das ist ein durchaus wertneutrales oder eher positives Wort, dass es dir weiterhin gelingt, so viele Leute zu begeistern und so ein Verständnis auch zu wecken zwischen den Seiten, ne? Wenn man so will.
Ja,
dass es dir möglichst lange sehr viel Spaß macht und auch erfolgreich bleibt.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich
da. Ach so, wir haben ja noch ein letztes Lied. Nicht, dass ich das noch vergesse. Sag mal, Shirin David haben wir noch.
Ja.
Ich darf, das heißt der Song. Warum hast du den mitgebracht?
Naja, eigentlich sagt der Titel das schon, ne? Darf ich das als Beamtin sagen? Darf ich so ein lustiges Video machen? Ja, ich darf das.
Du darfst das. Okay, vielen Dank und tschüss.
Danke dir, tschüss.
Frio. Judy on the beat. Young Mash, mach die 808.
Alles, was ich sage, geht viral grad. Zu Rappern mit Rückenfächern, ja, ich darf das. Wochenlang kein Pass auf meinem iPhone.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.